Das tat Gott, das ist die Überschrift über diesen Vormittag. Und wir blicken auf das zurück, was Gott tat. Und dann blicken wir 2000 Jahre zurück. Da wurde der Sohn Gottes Mensch und hat an unserer Stelle alles getan. Das ist Evangelium. Und wir haben gesehen, das ist die Grundlage, dass wir überhaupt eine Beziehung zu Gott haben können, dass die Schuld vergeben ist, dass Gott uns Recht spricht. Das tat Gott, das ist auch, und wieder blicken wir 2000 Jahre zurück, der Moment, als der Sohn Gottes am Kreuz hing und Gott uns sagt, du hingst auch da. Und dieses Alte ist gekreuzigt, damit du in Neuheit des Lebens leben kannst. Es geht ja immer um die Frage, wie führen wir unser Leben in der Qualität, dass Gott geehrt wird, dass wir unserer eigentlichen Zielsetzung und Bestimmung entsprechen. Und wir brauchen dieses Mächtige, das tat Gott. Und erlaubt mir heute eine zweite Pfingstpredigt, weil das, was vor 2000 Jahren an dem Pfingsttag begann, etwas ist, das uns jeden Tag neu begleitet. Und jetzt möchte ich heute weitergehen in Römer 8 und zeigen, das tat Gott. Er tut es heute in unserem Leben jeden Tag neu. Evangelium befreit uns zu einem Leben für Gott. Ich lese ausgewählte Verse, Römer 8, Vers 2. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Vers 4, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Denn die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Die aber, die nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie kann das auch nicht. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. So sind wir nun, Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Beim Lesen ist, denke ich, der Gegensatz Fleisch-Geist sehr deutlich geworden. Und wenn wir Vers 9 genau in den Blick nehmen, und das macht aber auch der gesamte Text deutlich, dann geht es hier nicht darum, wie wir das landläufig manchmal sagen, der Christ ist aber fleischlich gesinnt und der handelt fleischlich und der ist geistlich gesinnt und der handelt geistlich, sondern hier geht es um einen grundsätzlichen Gegensatz. Für Paulus wird klar, ein Christ ist nicht nach dem Fleisch. Ein Christ steht nicht mehr auf der alten, vom Gesetz und von Sünde bestimmten Ebene. Ein Christ ist, weil der Geist da ist, weil Gottes Werk in ihm einfach wirkt. Vers 2, da ist dieses Grundprinzip, der Geist des Lebens, der Geist Gottes, der uns zum Leben führt, der in sich die Qualität dieses neuen, ewigen, himmlischen Lebens hat, hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Freigemacht. Jeder, der bekehrt ist, ist hier mit diesem Du angesprochen. Jeder, der im Glauben zum Herrn Jesus gekommen ist, jeder, der sagt, ja, die Kapitel 1 bis 5, die nehme ich natürlich für mich an. Vergebung der Sünden, Rechtfertigung, Frieden mit Gott, Hoffnung. Der ist dieses Du. Und dem wird hier gesagt, jedem von uns, hören wir es ganz persönlich, der Geist des Lebens hat dich freigemacht. Dieses Grundprinzip, Sünde herrscht im Leben, gilt nicht mehr. Freigemacht. Das Ergebnis Tod wird dich nicht treffen als Konsequenz deines Lebens. Gottes Geist wirkt. Und wenn dann in Vers 3 dieses mächtige Das tat Gott heute vor uns gestanden hat, dann hat das eine Zielsetzung, die in Vers 4 beschrieben wird. Das Gesetz wird erfüllt. Paulus sagt, haben wir gesehen, nicht, dass das Gesetz falsch ist. Er sagt, das Grundanliegen des Gesetzes ist völlig berechtigt. Gott formuliert Maßstäbe, die für ihn wichtig sind, die für uns gelten. Aber wie wird es erfüllt? Es wird erfüllt in denen, die jetzt nicht mehr auf dem alten Boden stehen, nach dem Fleisch leben, sondern es wird erfüllt in denen, die nach dem Geist leben. Und das ist jetzt, wir könnten eine Tabelle aufziehen und das einfach nebeneinander schreiben. Nach dem Fleisch, nach dem Geist. Und lasst uns mal die Formulierungen ansehen. Erstmal, was hier nach dem Fleisch genannt wird. Und dann lassen wir das hinter uns, weil wir das Evangelium annehmen, weil wir diese gute Botschaft Gottes annehmen. Davon bist du freigemacht. Hier steht, nach dem Geist wandeln, nach dem Geist sein. Dieses Nach drückt aus, dass man in Beziehung zum Fleisch steht, dass das Fleisch die Regeln vorgibt. Und das ist das alte Wesen, das sind die Lebensprinzipien, wie wir das sonst auch sagen, dieser Welt. Einer Welt, die, ob gut gemeint, ob bewusst kriminell gedacht, sich ihre Regeln macht. Und hier wird klar, davon sind wir freigemacht. Wir sind nicht mehr Menschen, die nach dem Fleisch, nach den Spielregeln, die diese alte, verlorene Ordnung uns vorgibt, unser Leben führen. Wir lesen in Vers 5 von dem Sinnen, Vers 6 von der Gesinnung und sehen da, über Sinnen und Gesinnung möchte ich gleich auf der positiven Seite was sagen, sehen da, ein Mensch, der nach den Regeln des Fleisches lebt, der ist in seiner ganzen Lebensausrichtung auch auf die Interessen des Fleisches, auf die Interessen der persönlichen Bequemlichkeit, des persönlichen Vorwärtskommens, auf die Maßstäbe dieser Welt ausgerichtet. Aber das Ergebnis ist Tod, Vers 6. Und Vers 7 macht noch deutlich, warum wir gar nicht mehr dahin gehören. Und Vers 8, denn da steht ja, diese Gesinnung, diese Zielsetzung im Leben ist Feindschaft gegen Gott. Da steht, sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, weil sie es nicht kann. Da steht, solche Menschen können Gott nicht gefallen. Für Paulus ist aber klar, an dieser Stelle, für den Christen gilt das nicht mehr. Der ist von dieser Zielsetzung, die sich gegen Gott richtet, freigemacht. Und das ist, wenn wir jetzt über das Evangelium, Paulus möchte ja den ganzen Brief, hat er unter die Überschrift gute Botschaft gestellt, nachdenken, ist das für uns die erste befreiende Botschaft heute. Wir sind von dieser gegen Gott gerichteten Grundlebenshaltung freigemacht. Wir haben Stellen, und wenn wir in Kapitel 12 hinterher weiterlesen oder im Galaterbrief, dann werden wir merken, dass wir auch fleischlich handeln können. Das will ich gar nicht wegstreichen an dieser Stelle. Aber das hilft uns nicht, wenn wir lernen wollen, wie wir das nicht mehr tun. Wenn wir das lernen wollen, wenn wir das fruchtbar in unserem Leben haben wollen, dann sagt uns Gott, das Erste, was du annehmen musst, wie deine Vergebung ist, ich habe alles getan. Der Geist hat dich frei gemacht. Und diese Grundzielsetzung des Lebens, nur auf die eigene Rechnung leben, gegen Gott sich nicht unterordnen. Wenn wir was in der Bibel lesen, dass uns dann alles sich in sich, dass sich dann alles in uns sträubt und dass wir sagen, das will ich aber nicht, das ist nicht das Wesen eines Christen, der wiedergeboren ist. Und das macht frei. Das ist keine Last, sondern wir nehmen dankbar an, was Gott uns da geschenkt hat. Und jetzt, und da möchte ich gerne länger verweilen, auf der positiven Seite, denn wir sind versetzt in eine neue Welt, in die Sphäre des Geistes. Mit der Auferstehung des Herrn Jesus, mit dem Tag von Pfingsten hat eine Zeit angefangen, in der in einem geistlichen Sinn für Menschen, die sich diesem Gott anvertrauen, die das Evangelium annehmen, hat das Zeitalter des Heiligen Geistes begonnen. Wir sprechen von der Gnadenzeit. Wir können genauso auch sprechen von der Zeit des Geistes. Vor 2000 Jahren war der Sohn Gottes in der Welt. Aber seit 2000 Jahren ist der Geist Gottes aktiv wirksam in jedem einzelnen Gläubigen. Das ist Gottes Werk der Erlösung. Er hat nicht nur vor 2000 Jahren was getan und jetzt müssen wir abwarten, bis wir in den Himmel kommen, sondern das ist die Botschaft dieses Abschnitts, den wir gelesen haben. Seit 2000 Jahren in allen Millionen Christen und seit dem Tag unserer Bekehrung schon viele Jahre und Monate, ja, jetzt heute ist Gott der Geist in uns. Er ist da und macht uns frei für das Leben zur Ehre Gottes. Erstens, wir wandeln nach dem Geist, heißt es am Ende von Vers 5. Wir sind nach dem Fleisch, heißt es in Vers 6. Da haben wir dieses Wort nach wieder. Und das macht ganz klar, ein Christ steht in Beziehung zum Geist. Das ist eine ganz neue Lebensqualität. Und die bringen wir nicht aus uns selbst hervor, sondern die bringt der Geist eben mit, wenn er zu uns kommt. Er setzt die Regeln, nämlich die guten Regeln, die Maßstäbe, die Gott gefallen. Und wir sind Menschen, die nach diesen Maßstäben wandeln. Seht, Hier steht immer die Tatsache, der Indikativ bei allen Verbformen bis Vers 11. Wieder fängt Paulus an zu sagen, das ist so. Und jetzt lesen wir in Vers 5 und 6 dann von dem Sinnen. Und das Sinnen meint, dass unser Denken, unsere Interessen, aber auch unser Wollen ganz und gar auf die Zielsetzungen und Interessen des Geistes Gottes ausgerichtet sind. Unsere Grundeinstellung ist nicht mehr von dieser Welt und ihren Maßstäben geprägt, sondern unsere Grundeinstellung, die Grundeinstellung eines Christen ist geprägt, die Ausrichtung, das Wollen, Gott zu gefallen. Auf das, was des Geistes ist. Das, was die Interessen des Geistes Gottes sind. Wir können eine Menge Interessen aufzählen. Wir können auch Johannes 14 bis 16 aufschlagen. Ein großes Ziel des Heiligen Geistes ist, der Herr Jesus sagt, er wird mich verherrlichen. Der Christ ist gerne...
Von ist disconnected.
Ich muss es ja nicht übersetzen. Der Christ ist gerne hier, wenn wir gemeinsam den Herrn Jesus betrachten, weil der Heilige Geist in uns den Wunsch weckt, das sind die Interessen, das ist das, was des Geistes ist, weil der Heilige Geist den Herrn Jesus verherrlichen will. Der Herr Jesus hat gesagt, der Heilige Geist wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und da merken wir, Leben im Geist heißt nicht Willkür, dass wir jetzt sagen, endlich kein Gesetz mehr und wir können leben, wie wir wollen, sondern der Heilige Geist gibt uns die Bibel in die Hand. Der Heilige Geist weckt unser Interesse daran, mehr zu erkennen, was denn sein Wille, sein Maß ist, nämlich in dem Willen des Herrn Jesus, in dem Wohlgefallen des Herrn Jesus, in dem Wohlgefallen Gottes unterwiesen zu sein, damit das unser Leben prägt. Ich bleibe bei diesen zwei Punkten im Augenblick stehen. Und dann wird da gesagt, am Ende von Vers 6, und diese Gesinnung des Geistes, die er hat und die er in uns weckt, hat ein Ergebnis, nämlich Leben und Frieden. Während die Gesinnung des Fleisches uns von Gott trennt, da haben wir gelesen, ist der Tod. Während die Gesinnung des Fleisches aktiv gegen Gott gerichtet ist, da haben wir gelesen in Vers 7, sie ist Feindschaft gegen Gott. Wo führt uns der Heilige Geist hin? Zum Leben. Und Leben neutestamentlich bedeutet Gemeinschaft mit Gott. Wo führt uns der Heilige Geist hin? Zum Frieden. Die Gesinnung des Geistes ist Frieden. Wieder sind wir, dass unsere Beziehung zu dem lebendigen Gott wächst. Da führt uns der Geist hin. Das ist für Paulus das automatische Ergebnis. Und in Vers 9 sagt er dann ganz betont, ihr aber. Und das setzt er von den Menschen im Geist, im Fleisch ab, von den Menschen, die nicht bekehrt sind. Ihr aber. Das schreibt er an die Christen in Rom. Und das schreibt er uns heute Morgen. Das ist Gottes Evangelium. Er sagt uns, ihr seid nicht mehr im Fleisch. Das formuliert er als Tatsache, nicht als Aufforderung, sondern als Tatsache, ihr seid im Geist. Das ist die Sphäre, in der wir alle heute stehen. Das ist der Boden, auf dem wir als gläubige, wiedergeborene Christen stehen. Und das begründet er, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Das ist eine neue Dimension, die hier reinkommt. Nicht nur, wir sind nach dem Geist, das heißt, so eine Beziehung außerhalb von uns. Nicht nur, wir sind im Geist, in dieser Sphäre, die von Gottes Geist geprägt ist. Das ist eine heiligende Atmosphäre. Nein, hier geht es viel weiter. In uns wohnt Gottes Geist. Er wohnt. Das heißt, er ist in unser Leben, in unser Herz hineingekommen. Johannes drückt das aus, er bleibt. Er verlässt euch nie, er bleibt in Ewigkeit bei euch. Und das wird hier ganz persönlich jedem von uns zugesagt. Gottes Geist wohnt in euch. Er ist aber der, der die Wohnung eingerichtet hat. Er ist der, der die Wohnung ausfüllt. Er hat nicht nur ein Kämmerchen als Gast, er darf übernachten, sondern für Paulus ist klar, das ist lebensprägende Gegenwart Gottes in unserem Leben. Und das ist ein großes Geschenk. Ich sag's nochmal, wir leben nicht nur, weil wir uns an etwas festmachen, was vor 2000 Jahren war, dass der Sohn Gottes auf die Erde gekommen ist. Und dann in der Hoffnung, wir werden einmal bei ihm sein und jetzt sind wir in so einem Vakuum unterwegs und versuchen das so gut wie möglich zu überleben, bis wir dann am Ziel sind, sondern die Qualität geht viel tiefer. Gott selbst ist heute da, genauso da, wie er da war vor 2000 Jahren, denn sein Geist wohnt in euch. Hier steht, wenn wirklich, das soll nicht in Frage stellen von Paulus aus, ob die Christen in Rom denn wirklich im Geiste wären. Er hat vorher gesagt, ihr seid im Geist. Und er zeigt jetzt in Vers 10 ganz deutlich, sonst wärt ihr überhaupt keine Christen. Dieses, wenn wirklich, wir könnten es sogar, manche Übersetzungen machen das, glaube ich, auch mit einer Begründung, da ja übersetzen, da er ja in euch wohnt. Für Paulus ist der Zusammenhang einfach ein selbstverständlicher. Er fährt fort und sagt, wenn jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Geist Gottes wohnt in uns und jetzt nennt er ihn Geist Christi. Da merken wir, wir haben hier das Wunder, das für uns nicht rational verständliche Wunder, dieses Dreieinen Gottes vor uns. Es ist der Geist Christi, der Jesus hat ja gesagt, ich werde ihm vom Vater aus senden. Es ist Geist Christi auch in dem Sinne, als es der Geist war, der den Herrn Jesus geleitet hat durch sein Leben. Denken wir an die unmittelbar nach der Taufe geschehene Führung des Herrn Jesus. Da wird in den Evangelien so stark betont, wie der Geist auf ihn kam und wie der Geist ihn in die Wüste führte, wie der Geist ihn in die Synagoge führte. Es ist auch die Erfahrung, die der Herr Jesus selbst gemacht hat. Aber wer diesen Geist nicht hat, sagt Paulus, der ist kein Christ. Umgekehrt, wir können die positive Schlussfolgerung ziehen, die positive Formulierung, wir sind sein. Wir sind sein Eigentum. Aber diese Eigentumsbeziehung ist nicht nur, da steht der Name Christ drauf, sondern die ist so individuell, so wirklich, so persönlich, dass an anderer Stelle lesen wir von dem Siegel des Geistes, dass der Herr Jesus uns eine Bestätigung in das Herz hineingegeben hat, dass wir sein Eigentum sind und das ist sein eigener Geist in unserem Herzen. Wir haben Ähnliches schon in Römer 5 gelesen. Die Liebe Gottes ist ausgeschüttet worden in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Gegenwärtig in unserem Leben ist die Gegenwart Gottes durch seinen Geist. Und wie wechselweise das möglich ist, zeigt dann Vers 10, da sagt Paulus plötzlich, Christus ist in euch. Und das ist genau der Gedanke, den finden wir im Galaterbrief ähnlich. Das ist aber auch die Idee, die wir vorher von Kapitel 5 und 6 her haben. Was ist denn die Qualität des neuen Lebens? Das ist ja nicht, dass wir reformiert worden wären, dass Gott uns innerlich irgendwie neu tapeziert hätte und oder wir uns gar, sondern die Qualität des Lebens in Auferstehung ist Christus, der Auferstandene, der den Tod überwunden hat, der lebt. Und der ist in uns, nur weil wir so mit dem Herrn Jesus verbunden sind. Und dieses wechselweise Beziehung, dieses wirkliche Einssein, Paulus kann einmal sagen, ihr gehört ihm, ihr seid sein Eigentum. Und er kann sofort im nächsten Satz sagen, Christus, er ist in euch. Das ist die Basis des neuen Lebens. Und lebendig gemacht, mit Kraft versehen, dass es dann auch bei uns zur entsprechenden Frucht, wir sollten im Singular Frucht sagen, kommen kann, das wirkt der Heilige Geist als die effektiv wirkende Kraft, die das in uns möglich macht. Und jetzt Vers 10 deutlich, ich muss euch aber auf den Boden zurückholen. Gerade was ich vorgestellt habe, da haben wir mindestens 2 Meter über der Erde geschwebt, wir haben uns mit unserem Kopf im Himmel gefühlt. Und jetzt sagt der Herr Jesus, wenn Christus in euch ist, euer Körper, der ist ja noch nicht verherrlicht. Euer Körper ist ja noch nicht erlöst. Ihr seid erlöst, aber euer Körper, der ist noch tot der Sünde wegen. Paulus spricht in Vers 11 von den sterblichen Leibern. Er spricht in Vers 12 von den Handlungen des Leibes. Und er sagt uns dann in Vers 20, Vers 23, wir erwarten die Erlösung unseres Leibes. Und da haben wir den Wort, dass der Geist diese Erstlingsgabe ist. Also, wir leben noch in einem Körper, der A, an diese Erde gebunden ist. Wir leben noch, solange wir auf der Erde sind, mit einem Körper, der das Potenzial hat, zu sterben, weil wir mit unserem leiblichen Leben noch unter der Konsequenz der Sünde stehen. Wir haben aber schon den Geist in uns und dieser Geist ist Leben. So werden wir hier wieder geerdet und so nehmen wir beides an. Vers 11 lenkt den Blick nach vorn. Gott hat Jesus aus den Toten auferweckt. Sein Geist, Gottes Geist, der diese Macht hat, den Tod zu überwinden, der ist in uns. Und jetzt verspricht er uns, dass er auch unsere sterblichen Körper lebendig machen wird, weil sein Geist oder in uns ist durch diesen Geist. Die Aussage wird auf 2 Ebenen gedeutet. Es gibt die Deutung, die sagt, jetzt hier in unserem Leben als Christen wird durch die Wirkung des Geistes das Alte immer weiter überwunden und insofern dieses Lebendigmachen bedeutet, dass die Kraft des Geistes immer weiter in unserem sterblichen Körper schon sichtbar wird und sich entwickelt. Die zweite Möglichkeit, das hier zu verstehen, ich neige zu der zweiten Möglichkeit, ist, wie Vers 23 das auch ausdrückt. Ihr seid noch in eurem sterblichen Körper, der ist noch nicht verherrlicht, aber ihr habt den Geist schon empfangen als dieses Angeld des neuen Lebens. Und Gott verspricht euch, er wird auch den Körper mit in die Erlösung, mit ins neue Leben hineinnehmen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Das ist Evangelium. Und ich weiß nicht, welche Rolle der Heilige Geist in eurem Leben spielt. Wir denken öfters an den Herrn Jesus und an seinen Tod. Wir haben Pfingsten und erinnern uns an den Heiligen Geist. Aber ich habe beim Lesen genau denselben Eindruck gewonnen, wie ich ihn in den Kapiteln vorher gewonnen habe. Das ist die Botschaft, die Gott mir sagt, das tue ich. Das ist meine gute Botschaft an dich. Nimm sie im Glauben an. Ist der Heilige Geist eine Realität in unserem Denken, in unserem Leben? Oder haben wir ihn völlig ausgeblendet? Wann denken wir darüber nach? Ich sage das völlig selbstkritisch. Und habe hier gemerkt, zunehmend beim Lesen, das ist eine Tatsache. Der Geist ist in meinem Herzen. Gott tut sein Werk der Veränderung jetzt schon. Deshalb verspricht er mir auch Auferstehung, das ewige Leben. Und das ist der Maßstab für das Leben jetzt. Wieder sind wir an einem Punkt, das ist groß, Gottes Großes ist Tatsache. Und ich glaube, wenn wir nur über Römer 6 nachdenken und annehmen, schon das fällt uns schwer, dass unser alter Mensch ja gekreuzigt ist, dass wir uns nicht anstrengen müssen, um selbst Gott zu gefallen, sondern dass wir uns, wie Gott uns sieht, betrachten sollen als Menschen, die jetzt Gott leben in Christus Jesus, dann fehlt uns aber immer noch die lebenverändernde Kraft dafür. Und deshalb ist Römer 8 als Evangelium für unser Leben, dass es auch Samenkörner gibt, die wirklich zu Frucht aufgehen, enorm wichtig, weil wir uns jeden Tag aufs Neue in Beziehung zu Gottes Gegenwart in unserem Herzen sehen dürfen. Weil wir uns jeden Tag aufs Neue bewusst machen dürfen, ich muss jetzt nicht Römer 6 selbst in die Praxis umsetzen, sondern Gott ist gegenwärtig und wirkt in mir, sein Geist wohnt in mir. Gebt mir noch 5 Minuten, weil es ganz wichtig ist, jetzt Vers 12 und 13 zu sehen. Abschließend sagt Paulus nämlich, das ist aber kein Automatismus. Ich befreie dich die ganze Zeit von dem eigenen Abstrampeln. Du musst nicht gesetzlich sein, du musst dich nicht überfordern. Es ist alles geschenkt. Aber Vers 12 sagt, ihr seid Schuldner. Vers 12 sagt, ihr habt Verantwortung. Vers 13 sagt, wenn ihr die Handlungen eures Körpers tötet, mit Körper ist gemeint unser Leben hier auf dieser Erde, wo wir sündige Taten begehen können. Da steht, wenn ihr sie tötet. Das heißt, wir haben keine Möglichkeit, uns jetzt zurückzulehnen und zu sagen, dann wird das schon passieren und wenn nicht, dann muss ich es halt Gott auch überlassen. Sondern Paulus geht sofort den nächsten Schritt und sagt, ihr habt Verantwortung, das in eurem Leben auch umzusetzen. Ihr seid Schuldner, nicht mehr der alten Ordnung nachzuleben. Aber er gibt uns wieder an die Hand, Ihr tut das, Vers 13 am Ende, durch den Geist. Dietmar hat dann letzte Woche gelesen, dass wir durch den Geist Gottes geleitet werden. Und so ist es eine Sache zu sagen, du sollst nicht stehlen, ist Gesetz. Der Geist Gottes wirkt es schon in mir, aber wir bereichern uns trotzdem. Für Paulus sagt, die praktische Umsetzung in der Kraft des Heiligen Geistes durch den Geist, geleitet durch den Geist, indem er uns immer wieder neu vor Augen stellt, was die Herrlichkeit des Maßes Gottes ist, die Verantwortung übergibt er uns. Und wenn wir fragen, wie leitet er uns, dann ist eine Antwort, wir schlagen die Bibel auf. Der Heilige Geist prägt in uns hinein Gottes Wort. Dann lernen wir Gottes Wohlgefallen kennen und verstehen. Wenn wir fragen, wie werden wir durch den Geist Gottes geleitet, dann ist das, wenn wir anfangen zu beten. Denn dann beziehen wir uns auf Gott. Und dann wird Gott uns durch seinen Geist in unserem Leben führen. Eine dritte Sache ist, Leitung des Geistes geschieht in der Gemeinschaft der Gemeinde, indem wir uns gegenseitig ermuntern, indem wir uns gegenseitig Hilfestellung geben können, indem wir uns gegenseitig mitnehmen können. Und merkt ihr, dann sind wir nicht mehr auf dem Boden, ich habe jetzt einen Regelkatalog, wie es denn gehen muss, sondern dann ist das das, was Gott in unserem Leben wirkt und schenkt. Und wenn uns dann bewusst wird, dass das große Grundprinzip lautet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Menschen, die durch den Geist Gottes geleitet werden, stellen dann die Frage, ich möchte Gott lieben, wie kann ich ihn ehren? Menschen, die durch den Geist Gottes geleitet werden wollen, stellen die Frage, wie kann ich Liebe meinem Nächsten gegenüber zum Ausdruck bringen. Und wenn das in unserem Leben zunehmend, das ist wachstümlich, Platz gewinnt und der Geist uns so prägt, dann werden wir den nächsten Streit vielleicht nicht unbedingt bis zum Ende durchfechten, vielleicht ihn gar nicht erst anfangen und merken, das ist nicht der Weg der Liebe. Dann werden wir den nächsten Diebstahl, wie auch immer er geartet sein mag, unterlassen, weil wir merken, dann schade ich einem anderen und mache Gott Unehre. Dann lernen wir positiv zu fragen, wie kann ich dem Nachbarn eine Hilfe sein, vielleicht in ganz praktischen Dingen. Wie kann ich Gemeinschaft fördernd aktiv sein? Der Geist möchte es in uns wirken und er sagt, nimm die Verantwortung an, ich helfe dir, ich leite dich, öffne dich mir einfach, indem du die Bibel liest, öffne dich mir einfach, indem du zu mir betest, öffne dich mir einfach, indem du in der Gemeinschaft der Heiligen vorangehst. Das tat Gott, nicht nur in der Vergangenheit, das tut Gott in unserem Leben heute. Und dann möchte er uns, ich weise nur noch auf diesen Vers hin, den Dietmar uns letzte Woche vorgestellt hat, zeigen, worum es letztendlich geht, um Gemeinschaft mit Gott. Ihr seid Kinder Gottes. Ihr habt einen Geist der Sohnschaft. Es ist auch nicht nur darum, dass wir dann hier ein gutes Leben führen können, sondern was ist das eigentliche Ziel des Geistes? Dass wir unserer Gotteskindschaft uns bewusst sind, dass wir uns darüber freuen können, zu rufen, Abba, Vater, das ganz bewusst zu sagen. Und das ist das Ziel der Bemühungen des Heiligen Geistes. Wenn wir in Übereinstimmung mit ihm leben, dann ist das Herz des Vaters eigentlich offen. So, mein Sohn holt mich, ich schließe.